Julius, wie sieht's aus? Haben wir einen Jingle? Haben wir nicht. Denn Julius ist nicht da. Aber ich bin vorbereitet, also gibt's jetzt doch so eine Art Jingle. Julius, gibt es einen Jingle?
Natürlich, natürlich, natürlich.
Wir sind das Team Stahl,
Diesmal extra mir vorgenommen, dass wir ganz, ganz viele da.
Okay, Boomer.
Dann ist es vorbei.
Das war der Jingle von Mike. Aktive Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts haben ihn vielleicht schon wiedererkannt. Wir haben ihn schon oft verwurstet. Herzlich willkommen zu Folge, keine Ahnung, 69,5/70 von Team Totale Zerredung. Ich tue mich ein bisschen schwer mit der genauen Zahl der Folge, denn ob das jetzt eine reguläre Folge ist, wenn ich das alleine mache, das müssen die Podcast-Forscher in 100 Jahren oder so klären. Fest steht, Julius ist nicht da. Viele von euch werden es wissen, warum. Julius hat A, ein Kind bekommen oder B, er wurde festgenommen, weil er der gesuchte Leipziger Pupser ist. muss ich erklären. In Leipzig gab es einen Fall, der jetzt irgendwie irgendwann vor Gericht kommen wird, nämlich ein 38-Jähriger wird wegen Beamtenbeleidigung ermittelt. Er soll in Richtung eines Polizeibeamten flatuliert haben. Und zwar irgendwann im November gegen 1.25 Uhr am Konnewitzer Kreuz soll er aus einer Gruppe heraus mit beiden Händen Stinkefinger in Richtung eines Polizeifahrzeugs gezeigt haben. Die Beamten hätten daraufhin den Mann einer Kontrolle unterzogen. Dabei habe er im Abstand von 1 Meter einen Kommissar angepupst. Und das ist jetzt Beamtenbeleidigung. Strafbefehl über 900 Euro wurde verhängt. Ich bin sehr gespannt, ob Julius aus der Nummer jemals wieder rauskommt. Ansonsten, ja, wie das Leben so spielt, man kann sich nur 9 Monate darauf vorbereiten, dass irgendwann so ein Kind aus einem herausplumpst. Und deswegen ist der Julius heute ganz spontan einfach nicht da. Wir können es nicht mehr nach hinten verschieben. Es ist quasi Mittwoch früh und es ist noch nicht so viel passiert. Ich war gerade beim Friseur. Das war spannend, denn der Friseur war, also ich war der allererste Kunde, aber nicht direkt nach der Eröffnung, sondern so ein bisschen danach. Und ich habe gemerkt, es ist so ein schlechter Vibe. Der Friseur war ziemlich wütend, was eine schlechte Kombination ist, wenn jemand mit so einer Schere und so einem Säbel, womit man den Bart wegmacht, ist schwierig. Und er war wütend, wie ich dann mitbekommen habe. Also er hat mir die ganze Zeit schon übelst an den Haaren gezogen. Vielleicht war es auch einfach so, er steht da drauf. Also es gibt ja auch so verschiedene Friseurstile. Aber so hartes Frisieren hatte ich bisher noch nicht. Ich weiß, was hartes Frisieren ist. Ich bin früher immer zu einem arabischen Friseur gegangen. Und die haben einem mit einem Faden die Augenbrauen rausgerissen. Und das ist an Schmerz eigentlich nicht zu überbieten. Da ist so ein bisschen an den Haaren ziehen eigentlich gar nichts. Auf jeden Fall habe ich mitbekommen, dass er so ein schlechter Vibe war. Und ich wusste dann, warum. Denn irgendwann kam ein anderer Kunde und mein Friseur war schon so, oh, Digga. Und dann, kurz darauf, kam nämlich sein Kollege zu spät, wegen keine Ahnung was. Und er hat ihn nicht mal gegrüßt. Es waren super schlechte Vibes in dem ganzen Laden. Und ja, es hat sogar noch ein Dritter gefehlt, weil die beiden haben sich dann noch unterhalten. Also vielleicht war er gar nicht auf den böse, der ein bisschen zu spät kam, sondern auf einen Dritten, der immer noch nicht da war. Und am Ende wollte der Friseur natürlich wieder so eine komische Kante in meine Stirn reinrasieren, wie das die ganzen coolen Kinder aus Fortnite alle haben. Aber ich habe mich geweigert. Und ich glaube, es ist auch zu meinem Wohl, dass ich so etwas noch nicht habe. Was ist sonst noch los? Ich habe mir total viele Themen aufgeschrieben und die müssen jetzt einfach weg. Da müsste jetzt durch. Ich komme mir ein bisschen komisch vor, das Ganze allein zu machen. Man merkt schon, dass Julius ein bisschen fehlt. Also Julius, falls du das hörst, es fehlt mir dieser bisschen gackerige Typ, der hier ankommt, meistens latent zu spät, genervt, sich erstmal aufregt, dass hier der Kaffee noch nicht gemacht ist und dann sagt, oh, übelst Stress, übelst Stress. Und ich frage so, was für ein Stress ist es denn? Und es ist gar nicht zu benennen. Ist, glaube ich, so innerer Stress, den wir dann hier gemeinsam kanalisieren in Audio und dann an euch in ganz Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg, Portugal, erstaunlicherweise viele Leute in Portugal, Spanien, USA, natürlich in den Philippinen. Also auf diese Leute verteilen wir diesen inneren Stress und danach geht's uns einfach blendend. Also schade, dass Julius es diese Woche nicht schaffen wird und ich glaube, es wäre sehr, sehr viel Stress vorhanden. Vermutlich guter Stress. Ich kann es nicht einordnen, was für ein Stress so ein Baby auslöst. Obwohl ich mal gehört habe, dass im Moment der Geburt ja irgendwas im Kopf sich umstellt und man all die Schwierigkeit, die ein Kind auslöst, allen voran, dass es unendlich viel Geld kostet, unendlich viel Zeit und Schlaf nimmt, dass das aber alles aufgewogen wird durch eine überbordende Liebe und das kann ich mir nur vorstellen, wie wenn ich vorm Cola-Regal stehe und es einfach überall Dr. Pepper im Sonderangebot gibt. So ist es wahrscheinlich. Naja, was ist sonst so passiert in der vergangenen Zeit? Ich habe einen Shitstorm erlebt, der aber eigentlich ziemlich witzig war. Und zwar habt ihr das vielleicht mitbekommen, unsere Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat eine Kampagne gestartet mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und zwar Hashtag Dorfkinder, in dem es darum ging zu zeigen, Dorfkinder sind auch alle cool und ist ja total fetzig, auf dem Land zu leben. Im Nachgang haben sie dann gesagt, dass die Kampagne ja nicht darauf abzielte, eine Dichotomie zwischen Stadt und Dorfkind aufzumachen. Wobei ich jetzt sagen würde, da ist das Hashtag Dorfkinder ein relativ schlechter Ansatz. Aber mich hat das eigentlich eher nur daran erinnert, wie bei mir in der Schule halt die ganzen Dorfkinder waren. Und das ist überhaupt nicht respektierlich gemeint, aber es gab halt schon so ein paar Sachen, die haben halt auch nur Dorfkinder gemacht. Zum Beispiel, wie ich auch getwittert habe, sind die Leute halt, sobald sie 18 waren, also die haben mit 17,5 angefangen, ihren Führerschein zu machen, nur damit sie ab ihrem ersten Tag des 18. Lebensjahres oder des 19., ich weiß, nach ihrem 18. Geburtstag direkt an dem Tag mit dem Auto zur Schule ballern können. Und 18-Jährige, die auf der Landstraße unterwegs sind und gerade ihren Führerschein gemacht haben, sind, ich möchte nicht sagen statistisch, aber aus meiner Erfahrung heraus ein schwieriges Metier von Fahrern und FahrerInnen. Also, was ich damit sagen will, ist, da gab es auf jeden Fall in den darauffolgenden Jahren einiges an Wildtieren weniger, die sich aber dafür für immer irgendwo auf dem Kotflügel, auf der Motorhaube oder in der Frontscheibe verewigt haben. Und das ist kein Witz, das ist, ich kenne das, also Freunde von mir haben öfter mal am Dienstag früh in der Doppelstunde Kunst gefehlt, weil sie irgendein krasses Tier umgefahren haben. Und dann war immer die Diskussion, reicht ein toter Elch in der Frontscheibe aus, um den Rest des Tages zu Hause zu bleiben? Oder muss man das einfach mit der Polizei kurz klären? Die Karre wird in den Graben geschoben und dann geht's ab in die Schule, damit wir in der dritten Stunde bei Biologie sind. Wie dem auch sei. Ich habe Folgendes getwittert und dazu muss ich kurz auf meinen Instagram-Account schauen. Instagram-Name, Namri Erdner übrigens. André Hermann rückwärts ist das. Das ist ganz einfach nur mein Name rückwärts, habe ich gewählt, um mir so ein bisschen die schlimmsten Idioten vom Leib zu halten. Und da gibt es in den Highlights den Hashtag Dorfkinder und dort habe ich getwittert. Moment, ich muss das kurz aufmachen. Dorfkinder beschweren sich, dass nur zweimal am Tag ein Bus zu ihnen nach Hause fährt. Leute, wenn der Bus nur zweimal täglich kommt, dann heißt das, dass wir euch in der Stadt nicht wollen. Bleibt zu Hause und macht Milch für uns. So, kurzes Innehalten und Zeit zum Reflektieren, ob das jetzt bissige Satire, schlechte Comedy oder einfach nur witzig oder Hetze ist. Das Internet hat sich relativ schnell entschieden, und zwar, weil es war es interessant. Also es ist krass. Normalerweise würde ich sagen, ja, es ist halt witzig und damit ist eigentlich auch schon gut. Kann man dann retweeten und irgendwie liken und alles ist cool. Aber es gibt jetzt im Internet quasi neben dem Darknet noch so einen anderen dunklen Ort. Und das sind, glaube ich, so WhatsApp- und Facebook-Gruppen, wo die Leute sich zum gemeinsamen Shitstorm verabreden. Und in genau sowas muss dieser Tweet reingeraten sein, denn plötzlich explodierte das komplett. Und man wird einfach dann mal kurzzeitig mit Hass und Unverständnis überflutet. Und nicht nur das, aber dazu dann gleich mehr. Die ersten Reaktionen fielen dann erstmal so standardbeleidigend aus. Du Hurensohn, verreck halt, Fehlzünder. Wobei ich dachte, Fehlzünder ist eigentlich eine ganz geile Beleidigung. Dann kamen irgendwann auch so Leute, die diese Pseudo-Intellektuellen, die dann meinen, also es gibt ja solche Menschen, die sich für so clever halten, dass sie dabei verlernen, Witze zu verstehen. Und die schreiben dann solche Sachen wie: Ich hoffe doch, dass allgemein bekannt ist, dass nicht Dorfkinder die Milch machen, sondern in den meisten Fällen noch Kühe. Obwohl, bei so manchen Stadtkindern. Aha, okay, sorry, das wusste ich nicht. Dann nehme ich den Tweet sofort zurück, oder was? Also wirklich. Dann anderer Fall davon: Es gibt sehr viele Dörfer ohne Milchwirtschaft. Na, damit ihr euch das mal merkt. Dann haben Leute geschrieben: Ah, okay, wir machen Milch und auch sonst alles Essbares. Bin dafür, dass wir die Lieferung einstellen. Wenn ihr Milch wollt, macht den Scheiß selber. Ja, okay. Wenn also morgen keine Milch mehr im Rewe ist, dann war es meine Schuld. So ein Quatsch. Und dann nimmt das Ganze halt so den nächsten Schritt. Also es wird quasi immer extremer. Und der nächste Schritt hiervon ist offensichtlich totale Eskalation. Und dann schreiben Leute: Dieser rechte Rassist gibt offen zu, dass er keine auf dem Land lebenden Migrantenkindern bei sich haben möchte. Hashtag Nazis raus. Okay. Aha. Kann man vermutlich durchaus so sehen. Hier noch Leute mit Donald Trump Avatar schreiben: ekelhaft und widerlich. Kann man so machen. Und dann gibt es natürlich auch noch die, und das zeigt mir eigentlich am ehesten, dass es in so eine neurechte Gruppe reingerutscht sein muss, dieser Tweet, dass die Leute plötzlich anfangen, es wieder komplett umzudrehen und quasi Hetze unterstellen. Also sie tun selbst nichts anderes, als aufzuhetzen, aber unterstellen dabei gleichzeitig Hetze. Also dieses Selbst zum Opfer machen ist für mich so ein ganz klares Zeichen von neuer Rechter, oder sagen wir, nennen wir sie einfach die neue Empörung. Und dann schreiben Leute halt: Nur weiter so, bringt die Landbevölkerung auch noch gegen euch auf. Also erstens mal auch noch, also wen haben wir in Anführungsstrichen denn schon gegen uns aufgebracht? Und jetzt auch noch die Landbevölkerung, es kann nicht wahr sein. Die nächste Traktor-Demo ist also meine Schuld, falls ihr euch wundert. Dann wiederum wird das Ganze auch wieder gebrochen, indem Leute mit dem man vermeintlich auf der gleichen Seite steht, auch vollkommen humorbefreit agieren und dann schreiben: Mit einer elitären, arroganten Linken ist keine Revolution zu machen. Leute, ey, also wenn die Revolution keine Ironie mehr versteht, dann möchte ich bitte auch keine Revolution, ja? Dann gibt es wieder Leute, die schreiben: Ja, genau, zu euch Lungenkrebsgeplagten will ja eh keiner von uns. Und dann irgendwelche komischen Links zu irgendwelchen weirden Studien mal wieder. Also Traktor-Demo ist abgeblasen. Was ich lustig finde, weil es die Felder voller Glyphosat vor der Haustür, aber hier sagen die Abgase bringen uns um. Dann schreiben Leute: Blöde Satire, oder? Da habe ich mittlerweile schon längst kein Verständnis mehr für. Mittlerweile stehe ich vollkommen dahinter und meine es einfach nur noch ernst. In seinem ganzen Leben noch nie einen Besen in der Hand gehabt. Ja, sorry. Und den Tweet wahrscheinlich mit so ganz wunden Händen von der Feldarbeit getippt. Hast du deine Dorfkind-Tweets jetzt durch? Du disst genauso schlecht wie Berliner Hipster. Vermutlich bist du einer von denen. Hashtag OKBoomer. Also wirklich, wie man alles falsch verwenden kann. Es ist Wahnsinn. Was für ein menschenverachtender Mist. Und lustig ist es auch nicht. Menschenverachten wäre es ja nur, wenn man sagen würde, Dörfler sind Menschen. Hey, ist Satire, okay? Das Städterphänomen, gottlos und schwul. Alles klar, lassen wir einfach mal so stehen. Und dann gibt's halt auch einfach Leute, die das verstehen, die das ganze Ding, die checken, ach krass, ist ein Witz, vielleicht komme ich selbst vom Dorf. Krass, man muss manchmal vielleicht auch einfach mal über sich lachen können. Es ist überhaupt nichts Schlimmes passiert. Und dann schreiben die Leute, Städter kennen den Unterschied zwischen Reh und Dachs nicht. Dorfkind macht was zu essen und Mütze draus. Sehr, sehr lustig. Sehr, sehr lustige Reply. Und genau so wäre da nichts passiert. Aber dann kommen abends auch die Meldungen. Dann schreibt einem Twitter, wegen des folgenden Inhalts haben wir eine Beschwerde zu deinem Account erhalten, Name Reh Erdner. Und dann kommt der Tweet, wir haben den gemeldeten Inhalt untersucht und konnten keinen Verstoß gegen die Twitter-Regeln oder deutsche Gesetze feststellen. Wir sind deswegen dazu nicht aktiv geworden. Mit freundlichen Grüßen, Twitter. Schade. Schade, dass sich die Dorfkinder auch so wieder beschweren mussten, aber keinen Erfolg haben. Denn Deutschland ist gegen Dorfkinder, offensichtlich. Und dann war das Geile, das habe ich dann alles in eine Instagram-Story gepackt und dann haben die ersten Leute, die anscheinend aus dieser WhatsApp-Gruppe doch fähig sind, Instagram zu bedienen, haben das entdeckt und haben dann gewarnt, haben dann ihre Fellow-Neurechten-Aluhut-Träger gewarnt und geschrieben, diese Typen, die auf Twitter provozieren und sich dann auf Instagram darüber lustig machen, Name Reh Erdner, einfach blockieren und schon ist Ende mit lustig. Ja, ja, genau. Habe ich dann zurückgeschrieben, warte, lass mich noch kurz einen Screenshot hiervon machen und dann konnte es weitergehen. Dann schreiben Leute, wer ist dieser Lurch, muss man ihn kennen? Kann es sein, dass diese Dorfkind-Kacke ein Honeypot für Grenzdebile ist? Ja, ja, ich glaube aber, du meinst es anders als ich, aber du hast vollkommen recht, es ist ein Sammelbecken für Verrückte. Dorfkinder kennen Orte, die du nicht kennst und wo du dich niemals hintrauen würdest. Sie sind freundliche, zuvorkommende, aber auch böse und hinterlistige Mitmenschen, die als Einzelner genauso gemein sein können wie auch als Gruppe. Wir können nicht nur Milch, auch anders. Alles klar. Da frage ich mich manchmal, ab wann ist es eigentlich schon rechtlich relevant oder einfach nur irre. Aber ich habe mich noch für irre entschieden und da wurde ich auch wieder bestärkt, als jemand drunter geschrieben wird, du wirst deine Strafe noch bekommen, Anarchist. Ich wollte keine Strafe, ich wollte Milch, Leute. Ja. Dummerweise habe ich dann auch noch angefangen, ein Roast der Woche dazu zu machen. Also für alle, die das nicht wissen, ich bin auch YouTuber. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es, also der heißt auch André Herrmann, gibt es immer wöchentlich Aufreger-Themen, die ich diskutiere und demzufolge musste ich mich diese Woche den Dörfern widmen. Ich glaube, ich werde mich diese Woche auch nochmal den Städten widmen, aber erstmal nur die Dörfer und dann schreiben daraufhin wieder Leute, bis sie ihre Asphaltstraße lecken, um Blüten, um Bitumen zu schmecken, Bitumen zu schmecken, bleiben sie in der Stadt und schlürfen den Morgentau oder aus der Pissecke um die Kneipe, Arschloch. Scheint genauso eine Hohlbirne zu sein, made in Germanistan. Und das ist dann interessant, wenn Leute sowas schreiben, dann gucke ich mir auch durchaus mal die Twitter-Bio an und da sieht man dann, dass da schon im Header-Bild schon Nazi-Keule steht, auf so einer hässlich mit Paint gemachten Keule anscheinend. Und drunter steht, alte durchgeknallte Schachtel mit Twitter-Vergangenheit, rechtslastig mit Verstand und großer Klappe, tier- und kinderfreundlich, Hotelmanagerin, in Klammern Insekten. Aus Ostfriesland, Home of Otto. Home of Ottos, würde ich eher sagen. So, und dann wird es halt auch wieder interessant, dass das dann die Pseudo-Intellektuellen sich mal wieder ganz kurz zurückmelden und einen völlig anderen Diskurs aufzumachen suchen und nämlich den Comedy- und Aufhetze-Diskurs. Und dann schreiben sie, linke Comedians treiben mit unfassbarer Hetze und regelrechter Hass-Comedy die Spaltung der Gesellschaft nun immer weiter voran. Es ist ein Fakt, die wirkliche Hetze kommt von links. Es sind fast ausnahmslos Linke, die auf widerlichste Weise hetzen und spalten. Okay. Also, danke für das Comedians. Hass-Comedy sehe ich jetzt tatsächlich noch nicht. Aber es ist halt krass, dass gefühlt aus der Ecke, denen die Spaltung der Gesellschaft ein Anliegen ist, der Vorwurf kommt, die Gesellschaft würde gespalten. Das ist eine sehr, sehr interessante Theorie. Und diese Theorie führt mich zum absoluten Gewinner der Reaktionen, die ich auf diesen Tweet erhalten habe. Und das war, weil sie der UN-Agenda 21-2030 durch Diskriminierung nachkommen wollen, Faschismus par excellence. Das ist interessant. Das ist interessant. Was war ich alles? Ich war Nazi, Hetzer, linker Comedian und jetzt auch noch Faschist. Und das alles mit einem Tweet zum Thema, wie sind Menschen vom Dorf. Bravo. Das ist fast so interessant wie letzte Woche, als das Thema Organspende war und diese Widerspruchsregelung im Bundestag diskutiert wurde und ich geschrieben habe, irgendwie so sinngemäß, wir haben das Jahr 2020 und Leute sind immer noch gegen Organspende mit der Begründung Gott und göttliche Schöpfung. Ich wiederhole, 2020. Und darüber kann man ja durchaus diskutieren. Man kann ja durchaus darüber diskutieren, ob Religion noch so angebracht ist oder nicht. Und ich habe auch überhaupt nichts gegen die Religionsfreiheit. Also es soll von mir aus jeder dran glauben, jeder und jede dran glauben, woran er oder sie möchte. Aber es muss natürlich auch vollkommen okay sein zu sagen, ich finde das alles nicht so ganz plausibel. Und gerade bei dem Thema Organspende ist es halt auch schon wieder, es ist genauso ein Aufregerthema. Und anscheinend gibt es ja diese Liste von Aufregerthemen. E-Zigaretten, Schweinefleisch, jetzt neuerdings Dorfkinder und auch Organspende. Da ticken die Leute vollkommen aus. Diesel, natürlich noch Diesel. Da versteht niemand mehr Spaß. Und es ist halt interessant, dass aufgrund oder mit dem Argument Christentum oder Religion generell die Organspende sowohl pro als auch kontra dafür oder dagegen argumentiert wird. Dass die Leute zum Beispiel sagen, ja, wir dürfen die göttliche Schöpfung nicht zerstören, indem wir da die Lunge rausnehmen. Und die anderen sagen von wegen, eigentlich ist das doch vielleicht Nächstenliebe, oder? Also das ist eine sehr interessante Diskussion, aber die Leute ticken halt auch vollkommen aus. Und statt einfach mal sich einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, ja, ich habe auch gar nichts dagegen, wenn jemand sagt, ich finde diesen Gedanken weird, dass danach, nach meinem Tod, mir irgendjemand mein Herz rausnimmt oder so. Und ich kann sogar noch fast noch nachvollziehen, dass Leute sagen, ich möchte nicht, dass mein Herz in einem Nazi weiterschlägt oder meine Niere in einem Nazi weiterlebt, in einem potenziellen Nazi, kann ich sogar noch irgendwie nachvollziehen, aber an sich, keine Ahnung, ich finde es total okay, wenn Leute sagen, möchte ich nicht, aber ich finde es auch total okay, wenn man sagt, an sich könnten wir auch erstmal alle Leute dazu verpflichten. Also versteht ihr? Weil ich habe ja keine Kontrolle darüber, wo meine Organe dann potenziell irgendwann landen. Und da gibt es ja wiederum auch Leute, die sagen, da möchte ich aber auch entscheiden können, wo meine Organe landen. Was totaler Bullshit ist. Also kommt dann kurz vorm Tod noch jemand und sagt, hier ist übrigens eine Liste von Leuten, wer soll deine Organe bekommen? Das ist ja Bullshit. Das wird nicht klappen. Und nach deinem Tod ist es sowieso Latte. So, und ich finde diese ganze Diskussion halt vollkommen sinnlos, weil wieder genau das passiert, was bei der Klimadebatte auch passiert. So viele Ärztinnen und Ärzte sagen, krass, wir haben einfach ein großes Manko an Transplantationsorganen und wir brauchen dringend Organe zum Transplantieren, wenn wir das denn überhaupt machen wollen. So, aber anscheinend machen wir das ja, also brauchen wir die. Und davon gibt es zu wenig, also müssen wir vielleicht einen Weg finden, das zu machen. Und dass dann wieder auf alle gehört wird, außer auf die Leute, die die ganze Zeit damit zu tun haben. Und völlig andere Argumente gebracht werden, als dass die Leute sagen, ey, ihr müsst einen Weg finden, sonst seht ihr euch selbst irgendwann mal auf einer übelst langen Liste. Und ich weiß selbst nicht, wie man das lösen soll. Also Spenderorgane nur für Organspender ist, naja, es wird sich nicht lösen lassen auf diese Art und Weise, weil nur weil ich einen Organspendeausweis habe, heißt es ja nicht, dass man auch alles von dem, was ich potenziell abgeben möchte, gebrauchen kann. Ich meine, Julius raucht seit Juni nicht mehr oder so. Und ich bin mir relativ sicher, dass man die Lunge deswegen trotzdem noch nicht wieder gebrauchen kann. Also no offense, aber es ist so. Und diese Opt-out-Möglichkeit, also quasi diese Widerspruchslösung, erstmal sind alle Personen Spenderinnen und Spender, außer wenn sie sich dagegen entscheiden, finde ich dahingehend eigentlich total okay. Und man könnte es ja zumindest anders lösen. Man könnte ja die Leute zu einer Entscheidung zwingen, indem man beim Ausstellen des Passes sagt, und das finde ich eigentlich die konstruktivste Lösung, die allen am irgendwie entgegenkommt, dass man die Leute beim Ausstellen ihres nächsten Ausweises oder Passes dazu auffordert, sich zu entscheiden, Organspende, ja, nein, und das steht in einem Pass drin und dann ist es entschieden. Und wie gesagt, es ist ja vollkommen okay, wenn Leute sich aus irgendeinem Grund dafür oder dagegen entscheiden. Aber zu argumentieren mit irgendwelchen Gründen, die eben nicht für alle Menschen zutreffen, und das finde ich halt echt Quatsch. Naja, auf jeden Fall viele, viele Themen, die uns davon ablenken, dass wir nach wie vor das Klima kaputt machen und Australien abbrennt oder, wie es jetzt mittlerweile ist, Australien einfach vollkommen die Arschkarte hat. Jetzt mittlerweile gibt's Hagel, übelste Regenfälle, faustdicke Hagelkörner, Überschwemmungen, Sandstürme, und dieser Kontinent ist einfach völlig am Arsch. Und ich find's krass, mit welcher Arroganz man dieser ganzen Geschichte gegenüberstehen kann und einfach so tun kann, als wäre da nichts passiert. Und das fand ich auch super, super interessant. Ich habe gerade in Bezug auf diese WhatsApp-Gruppen, und dass ich das ziemlich gefährlich finde, was da halt abgeht, denn dieses typische Social-Media-Problem, werden immer Sachen auf Vertrauensbasis geteilt und dann immer gleich ohne Quelle und brauchen wir nicht und hier, aber so ist es, so wie es da steht. Und ich habe dann nämlich auch einen Beitrag geteilt bekommen, wo jemand geschrieben hat: hervorragende Worte eines Reporters von Sky News Australien an die jungen Menschen, die kürzlich für das Klima demonstriert haben. Ihr seid die erste Generation, die in jedem Klassenzimmer eine Klimaanlage habt. Sick. Euer Unterricht erfolgt computergestützt, ihr habt einen Fernseher in jedem Raum, ihr könnt den ganzen Tag elektronische Mittel verwenden, anstatt zu Fuß zur Schule zu gehen, benutzt ihr alle Arten von Transportmitteln, ihr seid der größte Konsument von Konsumgütern in der ganzen Geschichte, ihr kauft ständig die teuerste Kleidung, um trendy zu sein, euer Protest wird durch digitale und elektronische Mittel angekündigt. Leute, bevor ihr protestiert, schaltet die Klimaanlage aus, geht zu Fuß zur Schule, schaltet eure Handys aus und lest ein Buch, macht euer Sandwich selber, anstatt es fertig zu kaufen. Nichts davon wird passieren, weil ihr egoistisch seid, schlecht ausgebildet, von Leuten manipuliert seid, die euch benutzen und sagen, dass ihr eine edle Sache betreibt, während ihr Spaß im verrücktesten westlichen Luxus habt. Wacht auf und haltet das Maul, findet die Fakten, bevor ihr protestiert. Und das einfach so geteilt zu bekommen, finde ich richtig krass und richtig gefährlich, denn dieser ganze Text ist ein so dermaßen vor Bullshit triefender Quatsch, dass ich mich echt zurückhalten musste, darauf zu reagieren. Ich habe dann versucht, also den ersten Schritt zu machen, erstmal gucken, gibt's das überhaupt? Gibt's so ein Statement von einem Sky News Australien Reporter überhaupt? Habe ich schon mal nicht gefunden. Und die schlechte Rechtschreibung, schlechte Grammatik zeigt mir eigentlich, dass sich das einfach höchstwahrscheinlich jemand ausgedacht hat. Und die Quintessenz dieses ganzen Textes, nämlich guckt mal lieber auf euch, ihr jungen Leute, die jetzt irgendwie die älteren Leute mal zur Verantwortung ziehen wollen oder ihnen wenigstens begreiflich machen wollen, dass es so nicht weitergehen kann, wie es gerade läuft. Dieses Wegschieben der Verantwortung, indem man Leute anpisst, das ist, finde ich, ein ganz krasses Boomer-Phänomen und zeigt mir eigentlich, dass dieser Text absolut ausgedacht ist. Aber dass der ohne Kommentar und sich natürlich super leicht weiterverbreiten lässt und auch weiterverbreitet wird, ist ganz schön krass. Und ich kann mir vorstellen, dass sich viele Leute halt wirklich ihre Welt nur über solche Sachen aus irgendwelchen WhatsApp-Gruppen und Facebook-Gruppen zusammenreimen. Und da kommt auf jeden Fall kein gutes Weltbild bei raus. Wo ich mich da halt gefragt habe, was mache ich? Soll ich jetzt wirklich mich hinsetzen und dieses ganze Ding einmal komplett auseinandernehmen? Und ich habe es in dem Moment nicht gemacht, aber hier dann wenigstens. Hier erreichen wir auch mehr Leute als in der kleinen WhatsApp-Gruppe, wo das dann irgendwann landete. Und wo wir gerade beim Thema schlechte Laune sind, eine Empfehlung für ein Buch, was mir sehr viel schlechte Laune bereitet hat in der letzten Woche, aber im guten Sinne, nämlich dahingehend, dass ich sehr, sehr viel darüber nachdenken musste, und das ist das Buch Nichts, was uns passiert von Bettina Wilpert, in dem es darum geht, was der Vorwurf einer Vergewaltigung auslöst, beziehungsweise was eine Vergewaltigung, die in womöglich gar nicht als Vergewaltigung gemeint war, auslöst. So im Freundeskreis, in allen Bereichen, im rechtlichen Bereich, im familiären Bereich, im Freundeskreis. Und konkret geht es halt darum, dass ein Typ und eine junge Frau bei der Fußball-WM in Leipzig, also nicht die WM, aber als die Fußball-WM ist, spielt die Geschichte in Leipzig, schon mal miteinander angebandelt haben und dann auf einer Geburtstagsfeier wieder so miteinander anbändeln und beide sind am Ende super betrunken, können sich kaum noch auf den Beinen halten. Sie wird dann zu ihm, weil sie wirklich fertig ist, ins Bett gelegt und da vergeht er sich dann an ihr. Und es ist nie so richtig klar, ob es jetzt so gemeint war oder nicht und wie viel Gegenwehr es gab und nicht. Und das trägt aber alles dazu bei, dass man super von der Autorin in Situationen gebracht wird, in denen man an sich selbst zweifelt, am eigenen Urteilsvermögen zweifelt und sich immer quasi vor sich selbst positionieren muss und denken muss, krass, wie sehe ich das jetzt? Ist dieser Vorwurf jetzt gerechtfertigt? Ist er nicht gerechtfertigt? Natürlich ist er gerechtfertigt. Oder wie verhält sich der Typ? Und wie kann man so sein? Und also große, große Empfehlung. Dieses Buch ist Wahnsinn. Also gerade im Bezug auf die Thematik Hashtag MeToo und so. Es regt wirklich sehr, sehr krass zum Denken an. Und es hilft, glaube ich, auch zu verstehen, dass nur ein klares Ja, eine Zustimmung zu sexuellen oder erotischen Handlungen aller Art sein kann und alles andere eben überhaupt nicht okay ist und man es im Zweifelsfall lieber lassen sollte. Also ganz, ganz große Empfehlung. Und das sage ich ohne, dass wir dafür irgendwie Geld kriegen oder irgendwas. Also das ist wirklich ganz, ganz persönlich. Naja, nächste Empfehlung, Steuerung F, das ist so ein Doku-Channel auf YouTube, ich kann mir denken, dass der bestimmt auch von Funk ist, ja. Das Video heißt Spanner-Videos, wer filmt Frauen auf Toiletten? Sehr, sehr krasses Video, was am Ende etwas ganz schön Krasses auch in Leipzig gerade ausgelöst hat, nämlich, dass dabei rauskam, dass ein Typ aus Leipzig vermeintlich auf einem Festival Kameras angebracht hat und dort Frauen auf dem Klo gefilmt hat und diese Videos nachher ins Internet gestellt hat, beziehungsweise die Videos im Internet verkauft hat und damit Geld gemacht hat. Und dieser Typ auch noch aus so einem linken Kontext kommt. Und ja, das hat ganz schön Wirbel ausgelöst. Kann ich euch sehr empfehlen. Das ist auch überhaupt nicht cool, was man dort gezeigt bekommt. Man bleibt da die ganze Zeit mit einem ziemlich mulmigen Gefühl zurück, aber es muss ja nicht immer alles viel gut sein. Weitere Empfehlung natürlich Sex Education Staffel 2. Großartige Serie, großartige erste Staffel. Die zweite Staffel geht ein bisschen weird los, aber fängt sich dann sehr, sehr schnell und danach ist es eigentlich wieder sehr, sehr gut. Es wird mir manchmal mittlerweile ein bisschen zu drastisch, aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach so der normale Lauf einer Serie, dass man das, was in der ersten Staffel funktioniert hat, da gab es bestimmt natürlich so eine Marketinguntersuchung und da hat man festgestellt, das und das klappt ziemlich gut, hat den Leuten gefallen und das wird dann verstärkt in der zweiten Staffel. Das ist nicht immer der königliche Move und ist zum Glück noch nicht so schlimm, aber naja. Ich hatte letztens auch mit ein paar Freunden eine gute Idee für einen YouTube-Channel, den man machen könnte. Und zwar haben wir uns überlegt, dass man mit E-Scootern, ich habe noch keine Trick-Jumps so gesehen mit E-Scootern, dass da Leute Tricks so drauf machen und aber was es natürlich gibt, ist, dass die Leute sich total verletzen, weil sie sich total überschätzen, im betrunkenen Zustand auf die Teile steigen und sich dann irgendwo das Gesicht kaputt machen. Und das beides zusammen ergibt, glaube ich, einen ziemlich guten YouTube-Kanal. Und man könnte das einfach so machen, man schaltet so einen E-Scooter frei mit dem Handy, positioniert den so, sagen wir mal, 23 Uhr vor einer Kneipe oder 24 Uhr vor einer Nichtraucherkneipe muss es sein. Denn wir brauchen ja einen Grund, warum die Leute rauskommen, aber nicht direkt gehen, sondern nur versuchen, sich so die Zeit zu vertreiben. Deshalb muss eine Nichtraucherkneipe sein. Und dann steht da dieser E-Scooter und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute dann denken von wegen, krass, da hat ja irgendein Idiot sich nicht abgemeldet. Komm, wir fahren jetzt mal hier eine Runde. Und dann merken sie, krass, hier hat ja jemand noch eine Sprungschanze hingestellt. Und ich wette, die Leute werden es probieren. Und das zusammen ist, also ist quasi Jackass in Reality. ich weiß nicht, könnte ich dafür belangt werden? Wäre ich daran schuld, wenn ich den E-Scooter dort hingestellt habe und vielleicht auch irgendwie ein, zwei Sprungschanzen und diesen Looping? Müsste man vorher rechtlich klären. Gibt, glaube ich, sehr, sehr witzige YouTube-Videos. Überhaupt hätte ich gerne so eine E-Scooter-Bande. Also so Rocker mit E-Scootern. Oder machen wir gleich so, gibt's überhaupt Elektromotorräder? Gibt's das? Falls es das gibt, warum gibt es noch keine Elektro-Rocker? Also so Leute, die so auch so Kutten haben und auf dem Rücken ist dann auch so ein Blitz und sowas oder irgendwie eine Steckdose und dann steht so drüber Sons of Electricity Chapter Leipzig. Das fände ich eigentlich ziemlich gut. Fände ich wirklich geil. Ansonsten, im Fitnessstudio ist die Heizung kaputt bei den Hanteln und also die Heizung ist wirklich kaputt, die ist richtig runtergekracht und ich habe mich gefragt, was dort passiert ist. Also hat da jemand Gewichte drauf abgelegt und dann ist die Heizung also abgerissen, also sie ist wirklich so von der Wand gerissen und runtergekracht und hängt jetzt da so schief, oder war es wie damals bei mir beim Karate, dass sich da Leute einfach draufgesetzt haben und dachten irgendwie, naja, meine 100 Kilo werden so zwei Dübel in der Wand schon aushalten. Und nee, es war nicht so. Und damals beim Karate war es bei mir nämlich auch so, dass vorm Training immer so eine Gruppe von Leuten, und das war witzig, das war nämlich so ein Typ, so ein Gang-Anführer, so ein gefühlter Gang-Anführer mit seinen zwei Kumpanen, also so wie Malfoy mit Crab und Goyle, aber niemand hat ihn ernst genommen. Er wollte quasi immer so Ruhm haben und gefürchtet sein, aber niemand hat sich vor ihm gefürchtet. Und der saß mit seinen Kumpeln immer vorm Training auf der Heizung und ist dann irgendwann tatsächlich mit der Heizung runtergekracht. Und das gab auf jeden Fall sehr, sehr viel Ärger und danach hat ihn überhaupt niemand mehr ernst genommen. Aber Stichwort Karate ist sehr, sehr gut. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, Karate ist in diesem Jahr in Tokio zum ersten Mal olympisch und das finde ich einfach wirklich geil. Karate wird die Olympischen Spiele definitiv aufwerten und lasst uns jetzt nicht diese Olympia-Ja-Nein-Diskussion führen. Dass Karate dabei ist, wird auf jeden Fall geil, denn also, und dann auch noch in Japan. Also die Japaner werden, glaube ich, alles zerbumsen, was da so kommen kann aus der ganzen Welt. Ich pack euch mal unter das YouTube-Video dieses kurzen Mini-Podcasts, packe ich euch mal ein, zwei Videos von so JKA Karate, also Japan Karate Association, packe ich mal so ein, zwei Videos und dann könnt ihr euch mal angucken, wie das abgeht. Diese Form von Zweikampf wird dort höchstwahrscheinlich nicht passieren. Es wird dieses stiloffene Karate passieren, was ich ein bisschen ungeiler finde als die traditionellere Variante, weil da wird immer so viel gehopst und so und das ist immer, da geht es immer nicht mehr so um die Schönheit, um eine sauber ausgeführte Technik, sondern einfach darum, irgendwie zu ihm hinzuhopsen und Hauptsache, ich berühre ihn irgendwo und dann kriege ich dafür einen halben Punkt. Und ist nicht so meins, aber wird trotzdem auf jeden Fall richtig, richtig, richtig geil. Ich habe Julius gesagt, ich mache nur mal so eine kurze Meldung, dass wir diese Woche nicht so richtig erscheinen. Ich glaube, ist vielleicht ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt uns an post@teamtotalezerredung.de. Wenn ihr Julius beglückwünschen wollt, schreibt ihm an alf@teamtotalezerredung.de. Lange Geschichte. Hört die alten Folgen, dann wisst ihr auch, was es damit auf sich hat. Schaut gerne mal in der Zerpedia vorbei. Das ist unsere eigene Wikipedia, in der wir versuchen, das gesammelte Wissen dieses Podcasts, die gesammelten Vorkommnisse dieses Podcasts zu dokumentieren und für die Vergangenheit, für die Zukunft zu bewahren. Werdet dort gerne aktiv, registriert euch. Wir müssen unbedingt diese ganzen Folgen transkribieren, denn wenn wir nicht wissen, was in den Folgen passiert ist, können wir auch keine anderen Artikel erstellen. Versteht ihr? Wir haben einen Discord-Server. Ich werde das mal verlinken, mal eine kleine Subdomain machen. Discord.teamtotalezerredung.de, geht da einfach drauf und dann findet ihr den Link zu unserem Discord-Server. Das ist eine Art Chat-Server. Dort hängen mittlerweile, ich glaube, so 450 Leute ab und schreiben sich die ganze Zeit und machen Quatsch miteinander und verabreden sich mittlerweile auch zu Minecraft-Spielen. Es gibt jetzt einen Teamtotalezerredung Minecraft-Server. Also so langsam entgleitet uns hier eigentlich alles. Minecraft.teamtotalezerredung.de. Dort findet ihr eine Anleitung, wie ihr mitspielen könnt. Ihr müsst dazu aber auf dem Discord-Server sein, denn es steht alles auf der Seite, was es damit auf sich hat. Wir haben natürlich auch Merch, shop.teamtotalezerredung.de. Kauft euch davon irgendwas. Und das ist übrigens Werbung, ja? Und jetzt habe ich noch ein paar E-Mails, die ich eigentlich mit Julius besprechen wollte, aber das machen jetzt einfach ihr und ich, weißt du? Wisst ihr? Nina. Nina hat geschrieben: Lieber André, lieber Julius, wir melden uns aus dem schönen Turku, Finnland, und können nur bestätigen, dass Finnland gerne die Regierung für all die Länder übernehmen darf, die es sonst nicht gebacken bekommen, Gleichberechtigung auf allen Ebenen zu leben, Müll zu trennen und ungefähr alles online und digital erledigen zu können. Unser Auslandssemester hier hat gerade erst angefangen und statt dem erwarteten Erasmus-Papierkrieg-Chaos sind wir hauptsächlich gut durchschaubaren Strukturen und hilfsbereiten, freundlichen Menschen begegnet. Ein Couscous-Krieg-Vorschlag von Seiten Finnlands wäre also durchaus denkbar. Viel wichtiger aber ist, dass wir auch einen Doppelgänger vom André begegnet sind. Zwar studieren wir beide in Leipzig bzw. in Halle, ja pfui, ich weiß. Aber bis vor 2 Wochen kannten wir uns nicht, haben uns aber tatsächlich dadurch kennengelernt, dass wir beide festgestellt haben, dass hier dein Doppelgänger herumläuft. Ein kurzer Zerredi-Plausch später und wir konnten dieses Social-Media-scheue Ebenbild Andres davon überzeugen, dass er ein Foto mit uns macht. Die Lichtverhältnisse sind und seine verhaltene Begeisterung sind zwar nicht ideal, aber vielleicht könnt ihr ja trotzdem unsere Meinung teilen. Vielen Dank für all die unterhaltsamen Podcast-Stunden und dass ihr uns gewissermaßen verkuppelt habt. Liebe Grüße aus Skandinavien, vielleicht schaffen wir es sogar für eine Pilgerreise ins Fast-Nachbarland. Hey, hey, Marika und Nina. Das finde ich aber finde ich sehr, sehr lustig, dass wir euch verknüpft haben. PS, das Einzige, was fragwürdig ist, ist das Stadtmarketing, siehe Anhang. Aber sie können ja auch nicht alles machen, die Finnen. PPS, Fotos bitte nicht veröffentlichen, damit war er leider nicht einverstanden. Nina und Marika, ich habe das Foto gesehen. Ich glaube, also ich, erst einmal würde ich sagen, ich bin die falsche Person, um das zu beurteilen. Aber ich glaube, es ist schon der Doppelgänger, der allen oder mir bisher am nächsten kommt. Zu meinem eigenen verletzten Ego möchte ich sagen, der sieht ganz schön verlebt aus. Und außerdem hat er so ganz schiefe Unterzähne. Also so unten. Die Zähne unten sind ganz schön schief. Das ist bei mir nicht so. Und aber ansonsten, ja, da kommen wir nochmal drauf zurück. Ich mache mir hier eine Wiedervorlage und dann erkläre ich das mit Julius. Der wird euch fachmännisch sagen können, ob das ein verifizierter Doppelgänger ist oder nicht. Aber ansonsten sehr, sehr nett. Ich finde es witzig, dass wir euch quasi verkuppelt haben. Schön. Arthur hat uns geschrieben: Hallo, liebes Team Totale Zerredung. Sehr amüsiert habe ich eure letzte Folge gehört. Erstmal danke für den gepflegten Umgang. Man hätte durchaus zu einem Roast ausholen können. Erstmal muss ich etwas richtigstellen. Ich bin kein Schreiner. Ich arbeite als Messer- und Möbelmonteur und habe zuvor absolut tätigkeitsfremd studiert. Man muss den deutschen Handwerksbegriffen ihren Respekt zollen und sollte sich nie mit fremden und unerlernten Federn schmücken. Hallo André. Die Lösung mit deiner Platte und den Dübeln für das Puzzle finde ich gut. Was sich mir noch nicht erschlossen hat, ist, wie die 4 Schrauben zu den 3 Dübeln in der Wand finden. Ist da eine Schnur im Spiel? Ja, ich gebe zu, 3 Schrauben ist ein bisschen sinnlos, aber ich habe unterschätzt, dass die ganze Konstruktion durch diese Platte hinter den Puzzlen viel, viel schwerer wird. Und ich hatte Angst, habe zuerst nur 1 Schraube in die Wand gebohrt und hatte Angst, dass die alleine es nicht hält. Also habe ich im gleichen Abstand dazu links und rechts jeweils noch eine Schraube reingejagt in die Wand. Deshalb sind es jetzt 3. Und da hängt, und in der Platte hinten sind wie gesagt 4 Ösen. Und in diese Ösen habe ich einen Draht gewickelt. Und diesen Draht habe ich quasi auf die Schrauben gehängt. Und so hängt das ganze Ding da jetzt. Hoffentlich für immer. Bisher ist es noch nicht runtergefallen. Ich lese weiter. Deine Schreibtischthematik klingt interessant, genauso wie deine Beschreibung des Materials. Das wird dann wohl eine MDF-Platte sein. Ich nehme an, du wolltest alles und die Bohrmaschine lief, als würde sie von Sebastian Vettel gesteuert. Meist bedeutet aber schnell, gleich heiß, gleich stumpf. Ja, ja, ich glaube, da hast du leider recht. In allem. Ich glaube, es ist eine MDF-Platte, aber sie ist so schwarz. Und es war sehr heiß, hat sehr geraucht, war nicht schön. Ich habe, glaube ich, auch einiges an Gehirn verloren dadurch. Aber, und das bringt mich zum nächsten Punkt, mein Angebot steht. Allerdings habe ich niemals behauptet, dass ich euch die Arbeit abnehme oder euch eure Erfahrung und Erfolge zunichte machen möchte. Ihr habt Werkzeug, ich habe Werkzeug dabei, heißt, ihr könnt euch damit ausprobieren, weil gutes Werkzeug echt Spaß macht. Und mit Rat und Tat heißt und hieß auch nie, dass jemand eure Arbeit macht, sondern er steht daneben, gibt mehr oder minder schlaue Ratschläge und trinkt im Idealfall ein Bier dabei. Arbeiten müsst ihr schon selbst. Ja, vielen Dank, Arthur. Er schreibt weiter. Hallo Julius. Nein, es wird nichts genagelt in der Küche. Das ist keine sexuelle Steilvorlage. Alles wird geschraubt. Mit einem Akkuschrauber hat man auch keine so argen Platzprobleme. Mit dem muss man nämlich nicht ausholen. André, ich darf nicht Verwindungssteifheit sagen, weil ich handwerklich tätig bin. Du darfst dich aber handwerklich betätigen, obwohl du studiert hast. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir treffen uns einfach in der Mitte. Nach meiner Einschätzung müsste das die Wodkaria an der Gottschedstraße sein. Julius kommt auch. Erstens kann er hinlaufen und zweitens gibt es dort gute Sachen. Übrigens fahre ich keinen 3,5-Tonner, sondern nur einen 2,8-Tonner Sprinter, aber der ist wirklich voll mit Werkzeug. Einen angenehmen Start in die Woche, Arthur. Arthur, das war sehr lustig. Außerdem hat uns noch jemand geschrieben und das war tatsächlich, ist gerade erst ganz, ganz neu. Habe ich erst noch hier auf dem Handy. David hat uns geschrieben, der Podcast-Preisskandal. Liebe Freunde der gepflegten Zerredung, ich fasse es ja wohl nicht. Mir ist gerade aufgefallen, dass es einen deutschen Podcast-Preis gibt und man nicht für euch abstimmen kann. Woran liegt das? Als erfolgreichster Podcast der Philippinen und mit Platzierungen in den Top 10 der Podcast-Charts finde ich das schon seltsam. Können wir da nicht eine Protestaktion starten und irgendwas mit Bio-Klopapier einwickeln? PS, ich hoffe, Julius freut sich über seine überarbeitete Bio in der Zerpedia. Beste Grüße aus Heidelberg, David aka Kaffee Peter. Mit eigenem Zerpedia-Eintrag. Nicht schlecht. Ich hab das auch erst, man hat gestern geschrieben, ich habe das auch erst am Dienstag oder so erfahren, dass es anscheinend einen deutschen Podcast-Preis gibt. Und mit Verwunderung habe ich zur Kenntnis genommen, dass wir dafür nicht nominiert sind. Obwohl anscheinend einfach alle Podcasts dieser Welt, auch deutlich viele Podcasts, die, ich möchte sagen, weniger erfolgreich sind als dieser hier, dort nominiert wurden. Und ich möchte hiermit niemandem einen Vorwurf machen, sondern nur zur Kenntnis geben, dass es vielleicht daran lag, dass uns einfach niemand nominiert hat. Und offensichtlich das nur passiert ist, weil niemand davon wusste und dieser Podcastpreis nicht sehr repräsentativ sein kann, wenn schon niemand davon erfahren hat. Naja, ich bin sauer. Nee, überhaupt nicht. Preise, naja. Luisa hat geschrieben, Erdbeer Coke in Japan. Hallo Julius, hallo André, ich möchte eine Cola zu eurem Ranking hinzufügen. Dazu eine kurze Einleitung. In Japan wird der Valentinstag enormst zelebriert. Teilweise bilden sich extra nur dafür Pärchen, die sich nach dem 14.02. wieder trennen, weil man den Tag eben nicht alleine verbringen will. Inzwischen gibt es bei Starbucks alle möglichen Valentinsgetränke mit weißer Schokolade, in Supermärkten Erdbeeren, obwohl nicht die Saison. Und sowieso ganz viel süße Herzchen, Erdbeerschokolade, beziehungsweise scheinbar und so weiter. Scheinbar musste auch Coca-Cola damit ziehen und hat jetzt eine Erdbeer-Coke in Japans Supermärkte gepackt. Ich weiß nicht, ob sie bei euch im Ranking schon existiert, aber ich habe sie mal ausgetestet und folgendes Ranking erstellt. Perlage 3. Geschmackstiefe, was genau wird hier getestet? Denn es bedeutet, wie gut schmeckt die Cola, dann eine 0. Aber wenn damit gemeint ist, wie intensiv der versprochene Erdbeergeschmack ist, dann leider eine 4. Dieser synthetische Erdbeergeschmack ist aber absolut eklig. Ja, das kann ich nachvollziehen. Es ist irgendwas dazwischen gemeint. Also es geht auch schon darum, schmeckt's gut oder schmeckt's nicht gut. Es geht aber auch darum, schmeckt's intensiv oder nicht intensiv. Aber intensiv, zu intensiv ist natürlich auch nicht gut. Preis 4, 88 Yen, circa 50 Cent für 0,5 Liter ist zumindest in Japan ein angemessener Preis. Das spottbillig. Also Luisa, das ist spottbillig. Eine 4 ist absolut gerechtfertigt. Design 2. Entscheidet selber. Hab ein Bild im Anhang. Ja, nee, das sieht schon echt nicht geil aus. die 2 ist, naja, wohlwollende 2. Ich gehe mit der 2, weil eine 1 ist wirklich verheerend. Ja, Verfügbarkeit 1 ist ja wohl nur in Japan, ja. Ja, das ist vielleicht so. Aber in Japan wäre es eine 5. Also von dir aus eine 5, hier eine 1. Aber ich finde die 1 schon gerechtfertigt. Weltweit ist es quasi auch nur eine 1. Kommentar, ich finde, sie schmeckt super eklig. Richtig eklig, synthetische Erdbeere. Aber das hatte ich auch erwartet. Ich kann sie aber echt nicht weiter trinken, sonst kotze ich. Und ich hoffe, ich kann den Rest an einige Kommilitonen hier verschenken. Falls Julius Baby schon angekommen bist, ich bin noch einige Folgen von der aktuellen entfernt. Mein herzlichen Glückwunsch an ihn. Liebe Grüße weiterhin von eurer Hörerin am anderen Ende der Welt, Luisa. Das ist sehr nett, Luisa. Und ich glaube, dabei können wir es dann jetzt auch belassen. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen die härtesten Entzugserscheinungen nehmen können. Ich hoffe, es war auch so ganz unterhaltsam. Folgt uns gern auf unseren Kanälen, die da wären, also auf Spotify, unserem Podcast folgen. Schreibt uns gern eine Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft tatsächlich wirklich. Ansonsten ja, Abo bei Spotify, folgt mir auf YouTube, meinem YouTube-Kanal, auf Instagram, Namre Erdner, wie gesagt, André Hermann rückwärts, folgt Julius, Jufi 3000 und wenn ihr möchtet, schreibt uns einfach an post@teamtotalezerredung.de, Glückwünsche an Julius, an alf@teamtotalezerredung.de und wenn wir Glück haben, dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder hier und dann auch hoffentlich wieder mit Julius. Alles andere wäre doof. Und insofern verbleibe ich mit einem typischen für diesen Podcast üblichen wählt keine Nazis, diskutiert nicht, lasst euch nicht auf sinnlose Diskussionen mit Leuten ein, die überhaupt nicht diskutieren wollen, sondern eigentlich nur Meinungsfreiheit mit einem Recht auf Veröffentlichung ihrer Meinung verwechseln. Ja, das war's schon. Und vielleicht kann ich ja hier nochmal diesen Jingle ranpacken. Julius, komm zurück, bitte. Julius, gibt es einen Jingle?
Natürlich.
Wir sind das Teamstand. Diesmal extra mir vorgenommen, dass wir ganz, ganz viele da.
Okay, Boomer.
Dann ist es vorbei.